Ja, ich möchte den Gedanken zu Ende führen, den ich das letzte Mal auch begonnen habe. Und wir wollen noch einmal Apostelgeschichte 14 aufschlagen und dort den 22. Vers lesen. Geht es um Paulus und Barnabas, die durch Lystra, Ikonien und Antiochia reisten. Und dann steht hier, dass sie die Seelen der Jünger stärkten und sie ermahnten, im Glauben zu bleiben und dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Und mir persönlich war das sehr interessant. Es war ja nicht eine Stunde, dass Paulus und Barnabas dort waren, sondern sie waren ja viele Tage dort, vielleicht Wochen. Und dieser eine Satz ist so die Zusammenfassung dieses Zeitabschnittes, worüber sie dort gepredigt haben. Einmal, dass sie im Glauben bleiben sollen und zum Zweiten, dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Und das war auch das Thema, durch viele Trübsale ins Reich Gottes. Und ich denke, wenn die erste Gemeinde oder es für die ersten Gemeinden, für die Jünger damals auch so ein wichtiges Thema war, dass es auch für uns nicht unbedeutend ist, dass wir nicht falsche Vorstellungen haben, auch vom Gottdienst, sondern oder von der Nachfolge in Jesu Fußspuren, sondern dass wir uns auch der Kosten bewusst sind und dass wir diese Kosten auch wirklich bewusst annehmen und auch mit aller Entschiedenheit dem Herrn nachfolgen. Ich möchte zur Erinnerung nochmal kurz auf die drei Fragen eingehen, die wir das letzte Mal auch betrachtet haben. Die erste Frage war, kommt das Böse, das geschieht von Gott? Und wir haben auch anhand des Wortes Gottes gesehen, dass Gott gut ist, dass er der Gute ist, dass er das Gute ist und dass alles Gute seinen Ursprung in Gott hat. Und Jesus sagte mal, niemand ist gut als alleine Gott. Auch ein interessanter Gedanke. Also Gott ist die Quelle alles Guten und Gott schuf den Menschen auch gut nach seinem Bilde. Aber als die Sünde einkehrte, wurde der Mensch böse, das Herz wurde böse und ein Mensch kann aus sich selbst heraus nicht gut werden. Sondern wenn wir zu Gott kommen, ihn um Vergebung bitten für unsere Sünden und der Gute in unser Herz einzieht, dann können wir durch ihn auch ein gutes und heiliges Leben führen. Und weil Gott gut ist, deshalb verführt er auch niemandem zum Bösen, das haben wir auch gelesen, und er schickt seinen Kindern auch nichts Böses. Er schickt nicht seinen Kindern Trübsale und führt sie in Nöte hinein, genauso wenig, wie wir auch unsere eigenen Kinder nicht in Nöte hineinführen würden. Wir würden niemals mit unserem Kind an einem Sumpf vorbeigehen und würden ihn absichtlich reinwerfen und würden sagen, jetzt glaube, dass ich dich rechtzeitig retten werde. Wir könnten doch niemandem vertrauen und glauben, der uns Böses tut. Aber Gott, er ist gut. Und das Böse, das geschieht, der Urheber des Bösen ist Satan. Wir haben weiter uns gefragt, warum geschieht so viel Böses auf der Erde? Wir haben gesehen, dass durch den Sündenfall das Böse auf die Erde kam und dass seitdem auch ein jeder Mensch mit bösen Herzensneigungen geboren wird und über spät oder kurz auch Böses tut, dass jeder Mensch ein Knecht der Sünde ist, ein Knecht Satans ist. Und Christus, er ist gekommen, um die Menschen frei zu machen von diesem harten Joch. Und wer an ihn glaubt, wie die Schrift sagt, für den hat er auch im Himmel Wohnungen bereitet. Und wir sind Pilger hier auf dieser Erde. Unsere Wohnung ist im Himmel und wir sind hier Fremdlinge. Aber wir leben hier auf der Erde, die auch unter der Gewalt des Widersachers steht. Und wir sind darum auch von dem Bösen nicht verschont. Es ist um uns. Und ganz im Gegenteil, der Feind, er bedrängt doch die Kinder Gottes noch in ganz besonderer Weise, um sie zu Fall zu bringen. Und als letztes haben wir uns gefragt, bleiben wir als Kinder Gottes vor Bösem bewahrt? Und wir haben gesehen, dass im Wort Gottes viele Verheißungen sind, dass Gott unser Schutz ist, unser Trost, unsere Hilfe. Aber wir haben auch gesehen, dass die Bibel nicht sagt, dass wir einen glatten Weg haben werden, dass alles glatt geht, wenn wir uns nur zu ihm wenden, sondern wir kommen in Nöte, wir kommen in Trübsale, aber wir dürfen uns zum Herrn wenden, der uns auch darin hilft. Und wir haben zum Beispiel auch Psalm 50, Vers 15 gelesen, wo es heißt, rufe mich an in der Not, also wir kommen in Nöte, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Wir haben auch kurz gesehen, dass wir uns auch selber bewahren müssen. Wenn wir wissen, dass es Dinge gibt, die uns schädlich sind, die uns nicht gut tun, die uns hinderlich sind, dann sollen wir sie meiden, sollen uns damit nicht abgeben. Allein dadurch bleiben wir schon von vielen Trübsalen bewahrt. Wir haben Männer und Frauen im Alten und Neuen Testament gesehen, die, zu denen sich Gott in ganz besonderer Weise bekannt hat, den sich Gott offenbart hat, aber wir sehen genau in diesen Personen, dass sie auch durch tiefe Trübsale durchmussten. Alle Kinder Gottes müssen durch Trübsale, seien es die ersten Christen, seien es all die Jahrhunderte, diejenigen, die Gott gedient haben, seien es unsere Vorfahren, die auch im Gefängnis waren, in Hunger, in Verfolgung, und genauso bleiben auch wir nicht verschont. Vielleicht sind es andere Nöte, andere Schwierigkeiten, die wir haben, aber genauso wie alle Christen vor uns, ich meine die, die wirklich Christen sind und sich nicht nur so nennen, hindurch mussten, so müssen auch wir hindurch. Und die Frage, die wir uns heute auch stellen wollen, warum lässt Gott das zu? Und man könnte darauf eingehen, warum Gott das im Allgemeinen zulässt. Hatte da auch einige Gedanken, aber um der Zeit willen wollen wir sie auch lassen und wollen uns darauf konzentrieren, warum lässt Gott es bei seinen Kindern zu? Warum ist es nicht so, dass wenn wir uns bekehrt haben, wenn der Herr uns befreit hat von dem Bösen, unser Herz reingewaschen ist, warum müssen wir durch Trübsale? Warum bleiben wir davor nicht verschont? Und da gibt es einige oder viele vielleicht Antworten, aber ich möchte einige anführen. Den ersten Punkt möchte ich mit einem Zitat einleiten, das ich mal vor einiger Zeit gelesen hatte. Jemand sagte so, ein Schiff muss im Rumpf eine Last tragen, damit es bei Wellen und Sturm nicht kentert. Und das hat mich so verfolgt auch. Ich habe, das ist einige Jahrhunderte alt, dieser Ausspruch, und ich habe mich gefragt, interessant, ist das heute immer noch so, dass die Schiffe, die durch die Ozeane fahren, die durch die Meere sich bewegen, haben die auch immer noch eine Last? Und ich habe das auch ein bisschen recherchiert, und es ist auch heute noch so. Ein jedes Schiff, das über die Ozeane fährt und über die Meere, das trägt eine Last, auch Ballast genannt, wird heute auf ganz moderne Art und Weise gelöst, darauf will ich nicht eingehen. Aber in jedes Schiff, es trägt Ballast, damit es nicht kentert im Sturm. Und ich dachte so, wir müssen auch Lasten tragen. Trübsale, wir müssen durch Leid hindurch. Und das alles führt uns näher zu Gott. Wir kennen es selber, wenn wir in Nöte sind, wie schnell sind wir auf den Knien bei unserem Vater und bitten ihn um seine Hilfe. Wir machen Erfahrungen mit Gott, wenn wir in schweren Lagen sind, wie er sich uns erbarmt, wie er uns hilft, wie er uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Er stärkt unseren Glauben. Die Schwierigkeiten und Nöte, die halten uns demütig. Ist mir auch so wichtig geworden. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann rühmen wir uns nicht. Wir schauen nicht auf andere herab, sondern gerade umgekehrt, wir sehen vielleicht auf einmal die wir vorher nicht gesehen haben. Wir haben auf einmal Wir verstehen auf einmal andere, die vielleicht in schweren Lagen sind, die wir vorher nicht verstanden haben. Wir müssen verschiedene Dinge lernen: Demut, Glauben, Gebet, Sanftmut, Nächstenliebe. Und der Herr, er führt es so, dass wir diese Dinge lernen. Er gibt uns manche Last, er lässt manche Last zu. Und seht, wenn ein Schiff keine Last im Rumpf hat, keine Last trägt, dann wird es zum Spielball der Wellen. So wie die Wellen sind, so schaukelt das Schiff hin und her. Das Schiff, es kann nicht den Kurs halten. Und es wird hin und her bewegt, bis es letztendlich am Felsen zerschellt. Und wenn ein Wind zu stark von einer Seite kommt, dann neigt sich das Schiff so leicht und versinkt. Und so ist es auch im Geistlichen. Wir brauchen Tiefgang. Wir brauchen geistlichen Tiefgang. Und der Herr, er möchte uns auch tiefer führen. Und ich dachte auch so, vielleicht haben wir das auch so erlebt, dass wenn wir Gott gebeten haben, Herr, führe uns tiefer in dein Wort hinein, dass oft auch Leiden gekommen sind, dass wir oft durch Tiefen mussten, auch in anderer Weise, und Gott uns auch auf der anderen Seite auch tiefer in sein Wort hineingeführt hat. Wir müssen fest verwurzelt sein in Gott. Wir sollen kein Spielball der Wellen werden. Wir sollen nicht hier und da, so wie die Wellen uns tragen, hin und her geworfen werden. Wir sollen nicht durch allerlei Wind der Leere umhergeweht werden, sondern Gott möchte doch, dass wir fest sind, dass wir fest stehen, dass unser Glaubensschiff auch nicht am Felsen zerschellt. Und der Herr prüft uns. Wir hören so viel, wir lesen so viel. Und der Herr, er schenkt Gelegenheiten, uns selber zu erproben, wie es damit steht, ob wir nur Hörer sind oder ob wir wirklich auch Täter sind. Und gerade die Demut wurde mir so wichtig, deshalb will ich sie auch hier als separaten Punkt nochmal erwähnen. Ich musste so an Paulus denken, der den Herrn dreimal bat, dass er doch den Pfahl in seinem Fleisch entfernen möchte. Und manche legen in die Bibelstelle hinein, dass Paulus eine Krankheit hatte, aber davon lesen wir im Wort nichts. Und auch die alten Brüder waren der Meinung, dass damit die Trübsale gemeint sind, durch die Paulus auch musste. Und wir wollen mal 2. Korinther lesen, Kapitel 11. 2. Korinther, Kapitel 11. Und dort vom 23. Vers, vielleicht den zweiten Teil. Da schreibt Paulus: Ich habe mehr gearbeitet, ich habe weit mehr Schläge erlitten, ich bin öfter gefangen, oft in Todesgefahr gewesen. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen erhalten. Ich bin 3x mit Stöcken geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe des Meeres zugebracht. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahren gewesen durch Flüsse, in Gefahren unter Räubern, in Gefahren unter dem eigenen Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, in vielem Wachen, in Hunger und Durst, in vielem Fasten, in Frost und Blöße, außer all dem, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Also man könnte meinen, Paulus, der hat nur leiden müssen. So viel, wo er hindurch musste, und dann kommt er, das 12. Kapitel und der 7. Vers, wo Paulus auch von dem Pfahl im Fleisch spricht und es auch erklärt, dass es des Satans Engel ist, der ihn mit Fäusten schlägt, damit er sich der hohen Offenbarungen Gottes nicht überhebe. Und den Gedanken, den fand ich so wichtig. Gott sagt: Lass dir an meiner Gnade genügen. Er hat nicht diese Trübsale von Paulus genommen, sondern Paulus, er musste hier hindurch, er sollte demütig bleiben. Gott wollte ihm viel offenbaren, Gott konnte ihm viel offenbaren, und auf der anderen Seite ließ er auch viel Trübsale zu. Und das wurde mir so wichtig, dass Gott auch für das Gegengewicht sorgt, für das Gleichgewicht, dass wir im Gleichgewicht bleiben. Dass wir nicht, wenn wir irgendwas, eine Offenbarung hatten von Gott, dass wir meinen, wer weiß, was Gott uns gegeben hat, sondern dass wir doch auch mit den Beinen auf dem Boden bleiben, so will ich sagen. Gott lässt zu und sorgt für den richtigen Ballast im Bauch des Schiffes. Und er lässt Lasten zu, damit wir ruhig durchs Fahrwasser gleiten. Dass auch wenn um uns herum alles drunter und drüber geht, sich bewegt, aber dass wir festhalten, dass wir standhalten, dass wir den Kurs halten und nicht das Ziel aus dem Blick verlieren. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig wurde, ist die Bewährung. Dazu wollen wir mal Offenbarung 2 aufschlagen. Da schreibt Johannes oder Gott durch Johannes auch an die Gemeinde zu Smyrna, Offenbarung 2, und dort den 10. Vers. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sieh, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet 10 Tage lang Bedrängnis haben. Sei treu bis zum Tod, dann werde ich dir den Siegeskranz des Lebens geben. Also Gott erwartet Treue. Er möchte, dass wir uns bewähren, auch in den schweren Lagen, die uns begegnen. Und ich habe mich so gefragt, ja, warum führt der Weg zum Himmel durch Schwierigkeiten? Warum hat Gott nicht einfach den Menschen schaffen können und schon für den Himmel, dass wir gar nicht erst durch Leiden müssen? Warum müssen wir durch zu viele Schwierigkeiten? Und da musste ich an den Anfang denken, an Adam und Eva. Sie mussten nicht. Gott hat sie so geschaffen. Sie hatten keine Trübsale, sie hatten keine Ängste, keine Nöte. Gott hat der Menschheit die Chance gegeben, will ich sagen. Gott hat sie in den Garten Eden gesetzt und sie hatten es so gut wie nach ihnen kein Mensch mehr. Sie hatten alles, was sie brauchten. Und der Feind, er kam einmal. Er kam einmal, es war kein langes Gespräch, es war ein kurzes Gespräch und Gott hat es nicht verhindert. Gott hätte doch sie bewahren können, Gott hätte sie schützen können, Gott hätte so führen können, dass sie gar nicht an dem Moment am Baum sind. Aber Gott ließ es zu. Ich denke, Gott wollte sehen, ob die beiden Menschen, die er so liebte, ob die ihn auch so lieben, ob die sich bewähren, ob sie ihm die Treue halten. Es war eine Versuchung, aber sie haben nicht bestanden wegen einer Frucht, wegen dem Gedanken, dass Gott ihnen irgendwas vorenthalten könnte, wegen der Idee, das zu sein wie Gott. Und können wir uns vorstellen, dass Gott Menschen bei sich haben möchte, die, wenn nur eine Kleinigkeit kommt, sich gegen ihn wenden? Ich dachte an Kain und Abel. Kain, der seinen Bruder tötete. Warum? Der Abel hat ihm nicht mal was getan, sondern weil Gott das Opfer Abels gnädig ansah und seins nicht. Eifersucht, einfach den Bruder umgebracht. Glauben wir, dass Gott solche Menschen bei sich haben möchte, die wegen einer Kleinigkeit zum Stein greifen? Oder dass Gott Menschen bei sich haben möchte, ihren Bruder verkaufen, die vielleicht den Herrn verkaufen für 30 Silberlinge, die wie ein Demas vielleicht einen Anfang machen, Gott dienen und dann die Welt lieb gewinnen, die sich nicht bewähren. Der Herr, er möchte Menschen, die ihm treu sind, die sich bewähren in allen Lebenslagen, die sind treu, die treu sind bis in den Tod. Solche Menschen sucht der Herr, die beweisen, auch in den Leiden, in den Trübsalen, dass sie echt sind und dass sie den Herrn lieben und ihm nachfolgen und auch bereit sind, mit ihm zu leiden und für ihn zu leiden. Er hat doch auch für uns gelitten. Die Erdenzeit, sie ist eine Probezeit. Wir wollen mal 1. Petrus 1, Vers aufschlagen. 1. Petrus 1, dort die Verse 6 und 7 lesen. Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer geachtet wird als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob und Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbart wird. Also auch unser Glaube, er soll sich bewähren. Und ich fand das so schön, wie es heißt, dass dies alles auch zum Lob und zum Preis und zur Ehre Jesus Christus sein soll. Er, der uns hindurchträgt, er, der unsere Kraft ist, er, der unser Beistand ist, ihm gebührt doch alle Ehre. Durch ihn können wir uns auch bewähren. Einen weiteren Punkt finden wir in Johannes 15. Johannes 15, Vers 20. Jesus sagt, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Herr ist nicht größer als sein Knecht. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, dann werden sie eures auch halten. Also der Herr, der Knecht, er ist nicht größer als sein Herr. Wir sollten nicht denken, dass wenn der Herr so, durch solche Leiden musste, durch solche Tiefen musste, dass wir einfach so durchs Leben spazieren. Und ich dachte so an den Krieg. Wenn ein König mit einem anderen Krieg anfängt oder ein Oberhaupt gegen das andere, dann ist es ja nicht so, dass die zwei sich treffen und dann kämpfen sie miteinander und wer von beiden der Sieger ist, der ist der Gewinner des Krieges. Sondern es kämpfen doch die Völker gegeneinander. Das ganze Volk steht doch unter dieser Kriegslast, unter dieser Kriegsbelastung. Und ich bin vor einiger Zeit bei uns in Wurmberg durch den Friedhof gelaufen. So ein kleines Dorf, 3000 Einwohner. Aber es sind so viele Gräber vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Man könnte meinen, das ist doch so ein kleines Dorf, so unscheinbar. Aber genau, sie hat es genauso getroffen. Auch sie mussten durch und viele sind im Kampf gefallen. Der Fürst dieser Welt kämpft gegen unseren König. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind die Streiter Gottes. Wir sind die Kämpfer. Wir sind an der Front. Hat der Herr gelitten, wurde er nicht verschont, dann wir als seine Knechte auch nicht. Wir sind nicht besser als unser Herr. Es mag noch manche andere Gründe geben, warum Gott das zulässt. Aber ich möchte eins noch anführen, Jesaja 55. Jesaja 55, wir kennen alle dieses Bibelwort, die Verse 8 und 9. Da sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sagt der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Eine Schriftstelle, die nicht nur unsere Zeit zu passen scheint, wo man doch alles wissen muss, wo man doch alles weiß und wenn man es nicht weiß, dann forscht man und sucht, bis man es herausgefunden hat. Aber das Wort bleibt Wahrheit. Es gibt Dinge, die wir als Menschen nicht erklären können. Wir sehen einen Ausschnitt, aber wir sehen nicht das Ganze. Wir sehen mit unseren Augen, mit unserer Meinung, mit unseren Vorstellungen, wie es sein müsste. Und Gott sieht es ganz anders. Aber wir können es nicht verstehen, weil wir Menschen sind und unser Blick auch eingeschränkt ist. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen, auch wenn wir forschen. Auch wenn wir suchen, auch wenn wir so gern eine Antwort hätten. Es gibt Dinge, die wir nicht erfahren werden. Aber wir wissen, dass Gott keine Fehler macht und dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das ist ein Trost, den wir haben. Dafür sind aber zwei Dinge ganz wichtig. Es ist auch in den Gebeten erwähnt worden, der Glaube und das Vertrauen. Der Glaube an Gott. Das Vertrauen an Gott, dass Gott alles weiß, dass er alles gut führen wird, dass er seinen Plan hat, dass er für uns da ist. Diesen Glauben, diesen Vertrauen, das können Menschen nicht haben, die Gott nicht kennen. Das können nicht Menschen haben, die auf zwei Seiten hinken. Auch nicht Menschen, die nach der Welt schielen. Diesen Glauben, diesen Vertrauen können Menschen nicht aufbringen, die alles kritisch betrachten, die alles mit dem Verstand erklärt haben möchten und die erst glauben wollen, wenn sie sehen. Gott sagt, selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Wer nicht versteht und doch glaubt, der auf Gott schaut, ihm vertraut, dass er doch alles wohlführt. Und nur in diesem Glauben und in diesem Vertrauen, das seine Kinder haben, können wir auch Trübsale akzeptieren. Wir können sie annehmen. Wir können treu sein darin und wir können uns darin sogar freuen, wie wir auch das letzte Mal es betrachtet haben. Wie hilft der Herr seinen Kindern? Was ist der Trost der Kinder Gottes? Lasst uns mal 2. Korinther aufschlagen, Kapitel 12. Den Vers 9. Und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der Herr erschenkt die Kraft. Er gibt die Kraft, die wir brauchen. Seinen Kindern schenkt er die Kraft, damit wir durch alle Trübsale hindurchkommen können. Er lässt die Kinder Gottes nicht alleine sich irgendwie durchschlagen. Jetzt schau, bewähre dich, glaube an mich, halte irgendwie durch, sondern er versorgt sie mit seiner Kraft. Er selber, er möchte in uns stark sein, auch wenn wir als Menschen schwach sind, aber er ist stark. Und wenn er in uns ist, dann ist er unsere Stärke. Und Gott hat gesagt, ich will bei euch sein alle Tage bis an der Weltende. Durch seinen Geist möchte er in uns sein, bei uns sein, möchte uns hindurchtragen durch dieses Leben, bis wir auch ans Ziel kommen. Und der Herr, er ist Sieger, er hat den Tod besiegt. Und darum dürfen wir auch Sieger sein, auch in ihm. Ich will später nochmal auf die Kraft in einem anderen Zusammenhang zu sprechen kommen. Was mir auch ein großer Trost war, ist, dass alles, was uns begegnet, erst an Gott vorüber muss. Und dass es nichts gibt, was uns passiert, dass Gott nicht Bescheid weiß. Es gibt viele interessante Bibelstellen, auf die ich gestoßen bin, aber um der Zeit willen möchte ich nur auf die bekannteste eingehen, nämlich im Buch Hiob. Da haben wir so ein interessantes Bild. Hiob, wollen wir es doch mal aufschlagen. Hiob, das erste Kapitel, dort die Verse 6 bis 12. Es geschah eines Tages, als die Söhne Gottes kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan mitten unter ihnen. Der Herr sagte zum Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn, ich habe das Land umher durchzogen. Der Herr sagte zu Satan, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist keiner im Land, redlich und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, meinst du, dass Hiob ohne Grund Gott fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er ringsum hat, bewahrt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im ganzen Land ausgebreitet. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sagte zum Satan, sieh alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst, lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Das Wort war für mich so ein Trost, dass uns nichts geschieht, bevor es am Herrn vorübergegangen ist. Und dass der Herr alles weiß und besonders dieser Vers, sieh alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Der Feind, er kann uns nicht mehr tun, als Gott zulässt. Der Feind, er kann uns viel tun. Er kann uns manches antun, aber nur so weit, bis Gott sagt, stopp. Bis hierher und nicht weiter. Und dann kann der Feind wollen, aber er wird es nicht vollbringen. Er kann nicht weitergehen, als es der Herr zulässt. Und wir lesen auch im 22. Vers dann, In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Also Hiob ist in allem treu geblieben, was ihm auch, wo er auch hindurch musste. Aber es geht weiter im nächsten Kapitel, vielleicht die Verse 4 bis 6. Der Satan kommt wieder zum Herrn. Es hat ihm nicht gereicht. Haut für Haut, denn alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sagte zum Satan, nun gut, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Also auch hier, der Feind, er geht weiter. Und ich glaube, dass wir uns gar nicht vorstellen können, was Hiob durchgemacht hat. Er hat alles, was er hatte, an einem einzigen Tag verloren. Stellen wir uns vor, wir sind auf der Arbeit, unser Chef ruft uns und sagt, sie sind fristlos gekündigt. Wir gehen raus, unser Auto ist weg, geklaut. Wir bekommen einen Anruf, die Bank, wo unsere ganzen Ersparnisse sind weg. Die Bank musste schließen, alles, was wir hatten, ist verloren. Der nächste Anruf, unser Haus ist abgebrannt, unsere Kinder waren darin, alles weg, alle tot. Alles auf einmal. Und es hat dem Feind nicht gereicht. Er will noch weitergehen. Und auch hier wieder, der Herr sagt, bis hierher und nicht weiter. Es gibt eine Grenze, die der Feind nicht überschreiten kann, die der Herr ihm gesetzt hat. Und mir wurde das auch so groß. Wir sehen an dem Wort auch, wer mächtiger ist. Der Feind, er ist mächtig. Er hat Macht. Er kann manches tun. Aber der Herr ist mächtiger. Und wenn der Herr für uns ist und mit uns ist, dann kann der Feind uns auch nichts tun. Und auch hier heißt es wieder im letzten Vers, in diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Was hat der Mann durchmachen müssen? Wo hat er durch müssen? Ich weiß nicht, ob jemand so viel auf einmal erfahren musste und er hat mit seinen Lippen nicht gesündigt. Kein Vorwurf, kein Anklagen gegen Gott, keine Lästerung, nichts gegenüber seine Lippen. Und das ist doch bei uns auch so wichtig. Wir müssen durch manches hindurch. Wir wollen doch auch unsere Lippen und unser Herz bewahren. Wir wollen Gott nicht anklagen. Wir wollen ihn nicht, ihm Vorwürfe machen. Keine rebellischen Worte, keine Anschuldigungen, keine Lästerungen. Lasst uns in der Hand Gottes liegen. Und wir wissen, dass Gott, er weiß alles, wie wir im Lied gesungen haben. Und er lässt auch nicht mehr zu, wie wir tragen können. Hiob, er hatte viel tragen müssen. Paulus konnte viel ertragen, aber sie bekam auch die Kraft dafür, es zu tragen. Viele Menschen haben viel durchmachen müssen, aber ein jeder bekam von Gott die Kraft, die er gebraucht hat. Und so werden auch wir, wenn wir durch manches hindurch müssen, wir werden die Kraft bekommen vom Herrn. Zu ihm müssen wir uns wenden. Und das sind so zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es so, dass der Herr nicht mehr zulässt, als wir tragen können. Der Herr, er weiß, wie es um uns bestellt ist, wie es uns geht. Und er lässt nicht mehr zu, als wir tragen können. Und die andere Seite ist, das, was wir tragen müssen, oder sollen, dafür gibt er die Kraft. Es ist herrlich, dass der Herr so für uns sorgt. Und je mehr wir zu tragen haben, umso mehr Kraft stellt der Herr bereit. Wir müssen sie nur abholen. Der Herr erreicht diese Kraft da. Wir müssen zu ihm kommen und sie nur nehmen. Ich weiß nicht, wie viel wir persönlich zu tragen haben. In was für Leid wir stecken, was für Nöte wir haben, durch was für Trübsale ein jeder Einzelne von uns muss. Aber wir wissen, dass in das Reich Gottes der Weg erführt durch Trübsale. Und ein jeder hat sein Päckchen zu tragen, wenn ich so sagen darf. Und genauso wie ich Trübsale habe, so hast auch du Trübsale zu tragen. Aber der Herr, er hilft hindurch. Und wir wollen doch auch aufpassen und nicht auf andere herabsehen, die eine Last zu tragen haben. Man hört so immer, ja, ich habe es so schwer. Und andere, die Gott dienen, die haben es gar nicht so schwer. Die haben es viel leichter um durch dieses Leben zu gehen. Aber wisst ihr, was mir schwer ist, muss dir noch lange nicht schwer sein. Und was mir schwer ist, ist dir leicht. Und was dir schwer ist, ist mir vielleicht leicht. Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle unsere Stärken und unsere Schwächen. Und der Herr, er sorgt für einen jeden von uns und gibt einem jedem die Kraft, die er braucht. Und wenn wir eine Sache betrachten oder zwei Sachen, zwei Menschen sehen, eine Lage sehen, aus unserer Sicht bilden wir uns dann ein Urteil und sagen, ja, der hat es viel schwerer wie der. Aber das sind nur unsere Empfindungen, weil wir vielleicht in dieser Lage so empfinden würden. Aber ich denke so immer, das Verhältnis der Last zur Tragkraft ist immer gleich. Was meine ich damit? Wenn jemand stark ist und hat vielleicht viel Last zu tragen und ein anderer ist schwach und hat weniger Last zu tragen. Aber ein jeder empfindet die Last, die er zu tragen hat. Und Gott, er kennt uns alle. Und er weiß um einen jeden von uns, wie es uns geht, wie wir vor ihm stehen. Und er ist nicht ungerecht. Er wird niemals einem, der viel Kraft hat und stark ist, ein kleines Häufchen zulassen, sodass er durchs Leben spaziert. Und einer, der schwach ist, dem wird er zulassen, dass er so beladen ist, so voll Schwierigkeiten und Trübsalen, dass er darunter zusammenbricht. Sondern der Herr, er ist doch gerecht und er lässt auch wirklich nur so viel zu, wie wir tragen können und schenkt auch die Kraft dazu. Und zum Trost wollen wir auch 1. Korinther 10 lesen. Das Wort, das wir auch schon ein paar Mal angedeutet haben. 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch noch keine Versuchung betroffen, als nur menschliche. Das, wo wir hindurch müssen, das ist nichts Übernatürliches, wo mit Gottes Hilfe nichts zu schaffen wäre. Aber Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr es ertragen könnt. Also auch hier wird nicht zulassen, nicht Gott versucht. Gott lässt nicht mehr zu an Versuchungen, als wir Vermögen zu tragen. Und es ist so herrlich, auch ein Trost für uns, mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wir, dass wir es ertragen können. Also es ist nicht so, Gott lässt etwas zu und dann ganz überrascht, das hätte man nie gedacht, dass der Mensch das nicht schafft und was jetzt, sondern er sorgt auch gleich dafür, dass wir es auch tragen können. Er sorgt für den Ausgang, dass wir es tragen können. Wie herrlich ist es doch. Wichtig wurde mir auch die Gnade, die Gott uns schenkt. Ich dachte an Römer 9. Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Damit ist nicht gemeint, einmal in Gnaden, immer in Gnaden. Sondern wenn wir die Gnade Gottes erfahren haben, wenn der Herr uns gnädig war, uns vergeben hat, dann wird er uns im Leben immer wieder seine Gnade schenken und sich beweisen, uns geben. Und mir ist das so aufgefallen, Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Also, dass die Gnade auch etwas Wichtiges ist. Und in jedem Brief, den wir in der Bibel finden, wird den Gemeinden immer Gnade gewünscht. Die Gnade Gottes sei mit euch allen. Gnade, sie ist so wichtig. Und er möchte Gnade um Gnade geben. Er wird uns nicht Trübsal nehmen, dass wir durch keine Trübsale müssen. Aber er schenkt uns Gnade um Gnade. Und ich musste so an die Pilgerreise von John Bunyan denken. Ich weiß nicht, ob wir sie gelesen haben. Als Christian durch die enge Pforte geht, kommt er in das Haus des Auslegers. Und dort wird er durch manche Räume geführt, wo ihm das ein oder andere gezeigt wird, was ihm zum Trost sein soll, zur Mahnung und zum Ansporn. Und dann kommt er in ein Zimmer und da ist eine Mauer und in der Mauer brennt ein Feuer. Und vor dem Feuer steht ein Mann, der die ganze Zeit Wasser reinschüttet. Und das Feuer ist verlöscht nicht. Und darüber ist Christian sehr verwundert. Und der Ausleger, er führt ihn auf die andere Seite der Mauer. Und dort ist auch ein Mann. Und der schüttet Öl ins Feuer. Und der andere auf der anderen Seite, er sieht es nicht, schüttet Öl ins Feuer, sodass das Feuer nicht verlöschen kann. Und Christian, er versteht nicht, was damit gemeint ist und fragt den Ausleger. Und der Ausleger, er sagt, dass das Feuer, das er da brennen sieht, ist das geistliche Leben. Das geistliche Leben, das der Herr geschenkt hat. Und der Feind, er kommt und will mit allerlei, mit Trübsal, mit Beschwerden, mit Schwierigkeiten, will er dieses Feuer zum Verlöschen bringen. Aber auf der anderen Seite ist der, der Gnade um Gnade gibt, dass dieses Feuer nicht verlöschen kann. Der Herr, er ist gnädig seinen Kindern. Er ist gnädig und hilft uns. Abschließen möchte ich mit einer Ermutigung, die wir in Jakobus 1 finden. Jakobus 1, Vers 12. Da schreibt Jakobus so: Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also irgendwie finde ich, dass dieser Vers so auch ein bisschen eine Zusammenfassung von allem ist. Glückselig der Mann, der die Anfechtung erduldet. Also wir kommen in Schwierigkeiten, Anfechtungen, Probleme, Trübsale, glückselig, der das erduldet, der das erträgt, der sich bewährt. Denn nachdem er bewährt ist, und dann der nächste Punkt, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr verheißen hat denen, die ihn lieben, die auch in diesen Trübsalen, in diesen Leiden, in allem, was ihnen begegnet ist, auch bewiesen haben, dass sie den Herrn lieben, ihm die Treue gehalten haben. Und für sie ist die Krone des Lebens bereit, die Ewigkeit, die ewige Seligkeit, die ewige Herrlichkeit, der Ort, wo es keine Tränen gibt, wo die Tränen abgewischt werden, wo es keine Trübsale gibt, wo es keine Nöte gibt und keine Schwierigkeiten. Wir haben hier eine kurze Zeit, wo wir hindurch müssen, wo wir manches erleiden müssen, wo wir manches tragen müssen, aber es wartet die Ewigkeit. Es wartet die Ewigkeit, die niemals aufhört. Eine Ewigkeit ohne Trübsale für die, die sich bewährt haben, die treu waren, die Glauben gehalten haben. Und lasst uns doch auch diese Verheißung, die wir hier haben, auch nicht vergessen. Wir wollen immer wieder an sie denken. Und ich möchte als letztes Bibelwort noch 1. Petrus 5 aufschlagen. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus berufen hat, der wird euch, die eine kurze Zeit leidet, zubereiten, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Das wünschte ich auch für uns, dass der Herr uns auch zubereiten möchte und stärken möchte. Es ist eine kurze Zeit, wo wir zu leiden haben. Es wartet die Ewigkeit ohne Trübsale. Und ich möchte auch diesen Wunsch an uns weitergeben. Die Gnade des Herrn sei mit uns allen. Amen.